Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Seelenscherben. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe heute Satya Marchand hier bei mir im Podcast. Satya ist Erkenntnis- und Traumatherapeutin und begleitet Menschen, hat ein umfangreiches Angebot, ein Online-Angebot mit Kursen, aber auch mit Einzel- und Gruppenbegleitung. Alle Links findest du auch unten in der Beschreibung. Satya hat ein wichtiges und tolles Buch geschrieben, das ich auch schon ein paar Mal hier empfohlen habe. Und auch das möchte ich nochmal wiederholen. Holt euch das, ist wirklich empfehlenswert. Und das heißt Wege in die Freiheit.
Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Satya, grüß dich, hallo.
Grüß dich, Raphael. Ich freue mich wirklich sehr, dass es heute klappt, weil wir haben ja schon mal einen Anlauf gemacht und dank meiner Technikblödheit ist es damals nicht zustande gekommen. Und umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt irgendwie die richtigen Knöpfe drücken konnte und runterladen konnte und dass wir uns jetzt sehen können. Also vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, Satya, ich hatte gerade das Buch erwähnt, Wege in die Freiheit, und als ich mir das jetzt auch nochmal angeschaut habe, dann habe ich mich so als erstes gefragt, dieser Begriff Freiheit oder vielleicht auch der Titel Wege in die Freiheit, was hat das denn für dich eigentlich für eine Bedeutung?
Das ist aber eine schöne Frage. Ja. Also Freiheit ist irgendwie so ein Wert, ne? Das möchte irgendwie, jeder möchte sich frei fühlen, und man weiß eigentlich oftmals gar nicht so genau, ob man sich frei von etwas fühlen möchte oder ob man sich frei fühlen möchte, um wohin zu kommen. Also Freiheit ist für mich jedenfalls ein Begriff, der sehr positiv besetzt ist. Und im Laufe meiner eigenen Entwicklung und aber auch im Laufe meiner Arbeit habe ich gemerkt, dass die Freiheit, die wir so spüren, gar nicht immer so die Freiheit ist, sondern sich zusammensetzt aus dem, was wir gelernt haben, wie wir konditioniert wurden, was für Programme wir tragen, also Stichwort autonomes Nervensystem, und dass wir uns oftmals für frei halten, weil wir eine bestimmte Ansicht haben oder ein bestimmtes Weltbild haben. Und wenn man aber genau hinschaut, dann ist das nicht wirklich frei, sondern es setzt sich zusammen aus dem, was ich eben schon so angedeutet habe, aus den Konditionierungen und Sozialisierungen und Prägungen unserer frühkindlichen Zeit. Und da wird halt alles, was wir so erleben, im Nervensystem verschaltet. Da so bilden sich übrigens auch Glaubenssätze. Wir kriegen zum Beispiel gesagt, Freiheit ist wichtig, und dann wird im Nervensystem verschaltet, Freiheit ist wichtig, und dann sagen wir, wenn wir groß sind, Freiheit ist wichtig, und wir glauben, dass wir das frei sagen, dass Freiheit wichtig ist, und in Wirklichkeit sagen wir das aber gar nicht frei, und wir haben uns womöglich auch noch gar nicht Gedanken darüber gemacht, was Freiheit bedeutet, sondern erstmal reproduzieren wir etwas, was in uns hinterlegt wurde. Also ziemlich mechanisch. Und das ist auch ziemlich mechanisch. Und die Menschen, mit denen ich arbeite, und ich gehörte eben auch dazu und teilweise sicherlich auch immer noch, sagen ich denke, ich glaube, ich meine, ich fühle. Und genau genommen müsste man sagen, meine Anpassungsleistung, meine Überlebensstrategien, meine Sozialisierungen lassen mich sagen, das. Das heißt, etwas einfacher ausgedrückt, Menschen, die Traumafolgen tragen, kennen oft ihr wahres Wesen gar nicht und wissen auch oft gar nicht, was Freiheit für sie bedeuten könnte, sondern sie geben das wieder, was sie erlernt haben und glauben, das sind sie selber. Und manchmal sind sie das sicherlich auch, also je nach Schärfegrad der Traumatisierung, aber ganz oft sind sie das eben nicht, sondern sie reproduzieren das, was man ihnen gesagt hat, und halten das aber für ihre eigenen Wertevorstellungen und ihre eigenen Ansichten. Ist also ganz schön tricky, das Ganze.
Wirft so philosophische Fragen fast schon auf.
Total. Also für das Stichwort bin ich jetzt auch gleich wieder super dankbar, weil ich glaube, dass wenn eine Therapie gelingt, dann kommt man um diese philosophischen Fragen überhaupt nicht drum rum. Ich glaube, man kommt auch nicht um die großen Fragen drum, wie zum Beispiel, was ist der Sinn? Also warum bin ich bei solchen Eltern gelandet? Warum ist mir das widerfahren? Und ich glaube, dass wirklich zu einem guten Therapiegeschehen das Aussparen solcher Fragen keine gute Idee ist. Das muss mit rein. Und du hast völlig recht. Es schrappt immer mal wieder in Philosophie oder in philosophische Gefilde. Und ich glaube sogar auch, das wäre jetzt so für mich der nächste, das nächste Stichwort, Welt- und Glaubensmodell. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir so etwas uns basteln. Ein Welt- und Glaubensmodell. Einfach deshalb, weil wir uns ja irgendwo verorten wollen und müssen. Und je besser wir uns verorten können, umso leichter lassen sich Entscheidungen treffen. Ich führe das jetzt erstmal nicht weiter aus, weil ich ja auch gar nicht monologisieren will. Ich bin nur so begeistert angesprungen auf das Stichwort Philosophie. Mhm. Ja, ich glaube, das fließt alles ineinander.
Mhm. Okay, also da würde ich gerne gleich nochmal trotzdem so ein bisschen nachhaken, aber ich habe gerade noch eine Frage zu dieser empfundenen Freiheit. Mhm. Also wenn ich es richtig verstehe, dann sind wir so konditioniert und geprägt und das fühlt sich eben irgendwann wie unsere Identität an und wir kriegen gar nicht mit, dass ein Teil unserer Wirklichkeit, unseres Seins, unseres Selbst vielleicht irgendwie darunter schlummert.
Das ist so, das ist genau so, ja.
Ja, gibt es denn aber nicht auch sowas wie so ein Impuls, der von da unten so kommt und sozusagen sich meldet, der vielleicht irgendwie wahrnimmt, ey, da ist noch mehr zu holen oder da stimmt ja was nicht ganz oder weißt du, wie so ein natürliches Freiheitsbedürfnis?
Und das kannst du natürlich jetzt sogar übertragen. Das ist dann gar nicht nur ein natürliches Freiheitsbedürfnis, es wäre vielleicht auch ein natürliches Appetiterleben oder ein natürliches Widerstandserleben oder irgendein Impuls, der unserer persönlichen Wahrheit entspricht. Und ich glaube, dass jeder den natürlich hat. Ich fürchte aber, dass der oft sehr verschüttet ist, also dass wir es haben, dass wir aber nicht drankommen. Und dann wird es wirklich sehr tückisch, weil Traumatisierungen funktionieren ja deshalb so fantastisch, weil wir eben wirklich glauben, das sind wir selbst. Also wir glauben, wir sind nun mal schüchtern oder neigen zur Depression oder es ist uns ganz normal, dass wir so eine dunkle Grundstimmung haben. Wir glauben, das sind wir. Und womöglich sind wir es aber gar nicht. Und von daher finde ich, lohnt sich wirklich so hinzugucken, was nehme ich als natürlichen Impuls wahr und ist das auch wirklich so oder lässt sich das anders begründen? Und das ist schwammiges Gelände. Es ist wirklich schwierig rauszufinden.
Ja.
Und es gibt aber so Faustregeln. Also man kann wirklich sagen, je härter die Traumafolgen, umso weniger sollte man sich darauf verlassen, was der natürliche Impuls einem hochspielt. Weil dieser natürliche Impuls ist ganz oft ein Abdruck von Traumastrukturen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, ist Bindungstrauma, das heißt, jeder ist bindungsverletzt. Und wenn ich dann zum Beispiel zum Autonomietyp gehöre, dann wird mein Impuls sein, in einem partnerschaftlichen Beziehungsgeschehen, wenn es da irgendwie Konflikte gibt, ich muss mich zurückziehen. Und das fühlt sich total natürlich an. Das fühlt sich genauso an, als wenn es das jetzt ist, was ich brauche. Und es ist aber möglich, dass es überhaupt nicht das ist, was ich brauche, sondern dass das die einzige Lösung war, die mich in der Kindheit hat halbwegs durchkommen lassen. Und das verwechsel ich aber. Ich weiß gar nicht, dass ich da eine Autonomiestruktur fahre, die nicht wirklich verbindend ist. Also es ist super, super tückisch.
Ja, also genau das kenne ich. Ich kann es auch nachempfinden, insofern, weil ich weiß, wie schwierig es ist, in diesen Momenten diese tieferen Bedürfnisse zu spüren, die da sind.
Ja.
Wo sie einem manchmal dann sogar irgendwie, sie sind schambehaftet oder sie sind einfach nur störend. Ja.
Ja, genau. Und es kann ja sogar sein, dass es ein Bedürfnisgerangel gibt. Ja, da ist zu oberst dieses Bedürfnis, ich muss mich jetzt zurückziehen. Da ist ein Konflikt, ich muss mich zurückziehen. Auf einer tieferen Ebene ist sicherlich auch das Bedürfnis da, aber ich würde ja eigentlich ganz gerne in Verbindung gehen, aber das kann ich jetzt nicht machen, weil ich schäme mich. Oder das will ich jetzt nicht machen, weil der hat mich echt schlecht behandelt und den will ich jetzt ein bisschen schmoren lassen. Also da sind ja ganz viele verschiedene Bedürfnisse, aber eins siegt meistens und das ist dann diese Einteilung, die natürlich sehr statisch ist, Autonomietyp oder Verschmelzungstyp. Wobei da der guten Ordnung halber wirklich zu sagen ist, als solcher Typ kommt man nicht auf die Welt, sondern jedes Kind muss sich entscheiden, was es opfern möchte. Ob es die Autonomie opfern muss, weil es sonst überhaupt keine Zuwendung von den Eltern bekommt, oder ob es die Zuwendung opfern muss, weil es in der Verbindung sonst nur Drangsal und Pein und Not erlebt. Und so entstehen diese Typen. Eigentlich braucht jedes Kind beides und jeder gesunde Erwachsene hat auch beides. Ja, da muss, finde ich, muss man so ein bisschen aufpassen, weil manchmal klingt das so, als müsse man sich entscheiden, wo man jetzt eigentlich hingehört. Und gesund wäre es oder heil wäre es, wenn es halt situativ und bedürfnisgerecht fließen kann. So kann man vielleicht sagen.
Das sind wie so Betonungen, so nehme ich das wahr. Also ja. Wie zum Beispiel bei den Körpertypen auch. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man da nicht so sehr in Kategorien denkt, weil dann ist man irgendwie raus und weg. Dann macht man selbst so die Biege und verliert so die Verbindung.
Ja, total. Und damit sprichst du auch gleich was an, was schwierig ist für Menschen, die Trauma tragen, nämlich so, was du sagtest, nicht in diese Kategorisierung gehen. Das ist deshalb schwierig, weil damit kann man ja Sachen nicht in eine Schublade packen. Und wenn man Sachen nicht in eine Schublade packen kann, muss man die Spannung aushalten, die daraus entsteht, dass man keinen Stempel aufdrückt. Und um das tun zu können, braucht man Kapazitäten. Das heißt, um nicht gleich zu denken, ah, der ist so und so oder ich bin so und so, das ist wie unaufgeräumt. Man hat dann eben nicht diese klare Sicht, wo alles in seiner Kategorie oder in seiner Schublade ist. Und das muss man erstmal leisten können. Und da, also man muss da diese gewisse Spannung aushalten können, dass es eben noch kein befriedigender Abschluss ist, dass es noch keine Lösung ist, mit der ich jetzt die nächsten 20 Jahre lebe, sondern dass das vielleicht eine vorübergehende Versuchsanordnung ist, die sich aber jederzeit wieder ändern kann. Mhm. Und das anstrengend.
Oh ja. Oder ist es für dich auch eine Haltung, die du einnimmst, als wenn du mit jemand arbeitest?
Ich glaube, das muss tatsächlich so sein, weil wenn ich anfange, mit den Leuten zu arbeiten, dann das schreit ja förmlich danach, sie in irgendeine Schublade zu packen. Also zum Beispiel, wenn sie jetzt, weiß ich nicht, als Überlebensstrategie so einen Bambi-Reflex haben, dann kann ich natürlich sagen, ja, du bist ja immer einer, der sich anpasst, der sich unterwirft, der immer tut, was andere von ihm erwarten. So, aber wenn ich in der Folge ihn oder sie so behandeln würde, dann käme mir ja kein Stratz weiter. Sondern ich möchte natürlich davon ausgehen, dass das einfach nur eine Überlebensleistung ist oder ein Anpassungsgeschehen und forschen, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Und vielleicht ist dahinter tatsächlich ein scheuer Mensch, vielleicht aber auch nicht. Und das gilt es rauszukriegen.
Du hast gerade etwas gesagt, da bin ich noch so dran hängen geblieben. Du meintest, je nachdem, wie stark die Bindungstraumafolgen sind, desto mehr tendieren wir dazu, diese Identifikation, also diese Idee über uns und die Welt aufrechtzuerhalten, auch wenn es nicht der tiefste Kern ist. Was sind denn Bindungstraumafolgen? Also zum Beispiel?
Also Bindungstrauma entsteht immer dann, wenn ein junger Mensch nicht so sein kann, wie er sein will, sondern merkt, dass bestimmte seiner Wünsche bei den Eltern nicht so gut ankommen, um es mal so ein bisschen flapsig zu formulieren. Also wenn man seine Authentizität oder seiner Wahrhaftigkeit nicht Ausdruck geben kann, weil man merkt, dass die Eltern damit nicht umgehen können. Und angenommen, die Eltern können nicht damit umgehen, dass sie ein schüchternes Kind haben, weil die lieber so ein Rambo wollen, dann wird eine Traumafolge sein, dass da dieses Kind immer einen auf dicken Maxen macht, obwohl es in Wirklichkeit vielleicht sehr zart ist und sich lieber mit feineren Dingen beschäftigen möchte. Aber so wird es die Anerkennung seiner Eltern nie bekommen. Und Anerkennung, das klingt jetzt ganz komisch, aber Anerkennung ist existenziell überlebenswichtig, weil wenn ein Kind die Anerkennung der Eltern verliert, wird es nicht versorgt und wenn es nicht versorgt wird, muss es sterben. Und deswegen tut jedes Kind immer alles, was von ihm erwartet wird Und das muss es auch tun. Das ist schon gut so eingerichtet, damit es eben weiter versorgt wird. Nur hat das Folgen. Und wenn so ein zartes Geschöpf immer den Rambo geben muss, dann wird es eben auch im späteren Leben glauben, ja, ich bin Rambo, ich muss der Rambo sein. Und es wird vielleicht viel Forschungsarbeit notwendig sein, um rauszufinden, ja, eigentlich bin ich das ja gar nicht. Ne, also das wäre so eine Folge. Und Traumafolgen entstehen einfach nur dadurch, dass wir unserer Wahrhaftigkeit nicht Ausdruck geben können. Und das klingt erstmal sehr harmlos. Und gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass in unseren Gefilden hier eben jeder Mensch bindungstraumatisiert ist. Der Härtegrad variiert selbstverständlich. Aber kein Kind kann sich hier gestatten, völlig ergebnisoffen in die Welt hineinzuleben, nicht zuletzt, weil die Eltern, die ja das Beste für ihr Kind wollen, zum Beispiel möchten, dass es einen guten Kindergarten hat und in diesem Kindergarten vielleicht schon eine frühkindliche Sprachunterstützung erfahren soll und dass es in der Schule gute Noten hat, damit es studieren kann, damit es einen guten Job hat. So, also natürlich wollen die Eltern das Beste für ihr Kind, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Und trotzdem kann es eben, oder nicht nur kann es sein, sondern ist es so, dass die ureigenen Bedürfnisse dieses Kindes dabei mehr oder weniger auf der Strecke bleiben müssen. Mhm. Ja, und so entsteht Bindungstrauma. Mhm. Und das richtig Dramatische, also das richtig Schreckliche, weshalb eben auch später Beziehungen zu führen so schwierig oder sogar unmöglich ist, ist, auch das ist vom Prinzip her sehr simpel, wenn ein Kind seine Eltern nicht vollumfänglich als Unterstützer wahrnehmen kann und als Verbündete wahrnehmen kann, sondern in die Notwendigkeit gepresst wird, die Eltern als gegen sich gerichtet erleben zu müssen. Und das passiert bei so scheinbaren Banalitäten, wie zum Beispiel, ich will keine Hausaufgaben machen, doch du musst aber Hausaufgaben machen, oder ich will nicht in die Schule, doch du musst aber in die Schule. Dann erlebt das Kind die Eltern nicht als unterstützend, sondern als feindlich. Und das wird im Nervensystem hinterlegt und dann kommt eine ganz üble Kopplung zustande, nämlich dass Nähe gleichbedeutend mit Gefahr ist und dass andere Menschen als potenzielle Gegner betrachtet werden. Und aus Sicht des Kindes ist das ja so, das erlebt es auch so, aber das ist fatal. Es ist einfach entsetzlich trennend, wenn man nicht auf andere Menschen sich so einlassen kann, dass man mal neugierig ist, was einem da so passieren wird, sondern wenn man aufgrund der Erlebnisse davon ausgehen muss, dass da eine Gefahr lauert und dass von jetzt auf gleich unerwartet, plötzlich und unerwartet, was sich ganz schrecklich drehen kann, was für einen selbst gefährlich werden kann. Und das ist eben auch eine Traumafolge und die ist wirklich sehr entsetzlich.
Ja, und ich denke, dass das läuft. Also ich denke, das ist einfach sehr, sehr verbreitet. Oder wie siehst du das in unserer Gesellschaft?
Also in der westlichen, globalisiert kapitalistischen Welt hat jeder Mensch Bindungstrauma. Und natürlich variiert der Härtegrad, weil man kann hier an den Konstellationen nichts ändern. In Deutschland ist Schulpflicht, da muss das Kind in die Schule. In Frankreich wird es wohl auch gerade eingeführt, die Schulpflicht. Man kann aber natürlich einen anderen Umgang damit erwerben. Man kann versuchen, sich dem Kind als Teampartner, wirklich als Verbündeter zu zeigen, indem man versucht, eine Ebenbürtigkeit herzustellen und Hierarchiegefälle sein lässt, um dem Kind zu verstehen zu geben, ich sehe dich ja, ich sehe dich wirklich, aber was sollen wir machen? Du musst in diese Schule, sonst kriegen wir eine Anzeige an Hals. Na, und das ist was ganz anderes, als wenn ich dem Kind sage, ich muss da auch in die Schule, der Nachbar geht auch in die Schule, stell dich nicht so an, ab. Ne? Ganz anders.
Das bringt mich gerade auf so eine persönliche Geschichte und zwar, das erlebe ich gerade manchmal mit meiner Tochter, die ist halt so super Mama bezogen und wenn die Mama dann mal weg ist abends und ich muss sie dann ins Bett bringen und dann wird sie traurig und weint und meint, ich will zu Mama. Oh. Und da komme ich immer so ein bisschen ins Rudern, so, weil auf der einen Seite merke ich, die Realität ist halt, sie ist jetzt halt nicht da. Oh. Versuche das irgendwie so klar zu machen, so, ne? Die Realität einfach so klar wie möglich darzustellen. Und aber da merke ich manchmal, das fühlt sich irgendwie noch nicht so ganz rund.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, finde ich. Das ist ein super gutes Beispiel, weil im Prinzip hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst deine Tochter trösten und sagen, so, Mama ist jetzt halt nicht da, nimm mit mir vorlieb und das schaffst du schon irgendwie. Und du hast die Möglichkeit, authentisch zu sein, nämlich zu sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich jetzt mit dir machen soll. Das tut mir total weh, dass du weinst und nicht bei mir sein willst oder nicht. Also die Worte sind jetzt austauschbar.
Ja, ist gut, ich verstehe dich.
Und ich mache mir echt Sorgen. Ich würde so gerne wollen, dass es dir gut geht, aber ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, weil du willst zu Mama und ich kann verstehen, dass du zu Mama willst, aber ich bin nicht Mama. Was machen wir denn jetzt? Na, und das ist für dich besser, weil du nicht dieses Gefühl hast, du musst es jetzt irgendwie schaffen, diese Situation hinzukriegen, sondern du kannst mit deinem Kind beraten, wie ihr gemeinsam diese Situation womöglich meistert. Und für dein Kind ist es, denke ich mal, auch besser, weil es dich erleben kann als jemand, der ihre Not nachvollzieht und nicht versucht, dagegen anzuentertainen oder dagegen anzutrösten.
Ja, spannend. Spannend, ja. Man trifft sich auf einer ganz anderen Ebene, ja.
Mhm. Genau, und man geht irgendwie immer davon aus, dass Kinder ein bisschen dumm sind. Das sind die aber nicht. Ich behaupte sogar, dass all die scheinbar kindlichen Dramen nichts anderes sind als das, was die Großen erleben. Nur das Setting ist anders. Aber jedes Kind weiß, wie sich Verrat anfühlt, wenn die beste Freundin auf einmal nicht mehr mit ihm spricht oder mit einem anderen Kind rumspielt. Wie sich Benachteiligung anfühlt, wie sich Neid anfühlt. Das wissen die alles. Die sind, also das ist überhaupt kein Unterschied zu unserem Erwachsenenerleben, nur dass wir ein paar mehr Wörter zur Verfügung haben und dass die Schauplätze andere sind. Aber von daher würde ich immer ermutigen, jedes Elternteil mit seinem Kind so aufrichtig wie möglich zu sprechen, weil man sich darauf verlassen kann, die begreifen das. Das ist für die keine fremden Dörfer, die da beschrieben werden.
Mhm. Ja, interessant und spannend. Und dieses ehrliche Sprechen, das beschreibst du ja auch in deinem Buch, und zwar nicht nur als ein Umgang zwischen den Erwachsenen und den Kindern, sondern eben auch ja unter den Erwachsenen selbst.
Ja.
Du nennst in deinem Buch Trauma sensible Kommunikation. Mhm,
genau, genau. Und ich würde das sogar empfehlen für Selbstgespräche.
Erzähl mal, wie geht das?
Also ich meine, eine Traumafolge ist ja auch, dass man gelernt hat, sich nicht zu mögen. Man wurde nicht gemocht, weil einem gesagt wurde, du müsstest anders sein und besser sein. Also lernt man sich selbst nicht zu mögen. Deswegen ist das mit der Selbstliebe ja auch immer so eine Schwierigkeit. So, das heißt, viele innere Dialoge gehen ja so, dass man sich die Knute überzieht und dass man sich selbst echt fertig macht. Und sagt, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Oh, du mal wieder, klar, ich bin ja mal wieder blöd. Na, also es sind wirklich sehr unfreundliche Dialoge, die man mit sich selber führt. Und auch da kann man ja mal schauen, ob man eigentlich wirklich mit sich so sprechen möchte oder ob man diese Situation nicht mal versucht, ein bisschen neutraler oder ein bisschen freundlicher anzugehen. Also ich weiß schon, dass da braucht man auch wieder Kapazitäten zu, aber man braucht überhaupt erstmal die Information dazu, dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass man so vernichtend mit sich spricht, sondern dass das eine Traumafolge ist. Dann ist man schon mal ein Stück weiter und kann sich entspannen, weil man sich sagen kann, das ist ja gar nicht meine Schuld. Ich kann gewissermaßen gar nichts dafür, dass ich so mit mir spreche, weil in meiner Prägezeit genau so mit mir gesprochen wurde. Das ist mein Normal, dass man so mit mir spricht.
Also um dahin zu kommen, muss man natürlich auch erstmal mitbekommen, wie man mit sich spricht. Hast du da einen Tipp?
Also so eine Faustregel finde ich immer ganz gut. Würde man so mit seinem besten Freund sprechen oder würde man so mit seiner besten Freundin sprechen? Also wenn meiner besten Freundin die Kaffeetasse runterfällt, würde ich dann wirklich sagen, ah, du bist da wirklich das hinterletzte Dummstück. Wahrscheinlich würde ich es nicht sagen. Zu mir selbst würde ich es womöglich sagen. So, das heißt, dann hat man schon mal so einen unterschiedlichen Rahmen, in dem man merkt, ah, so kann ich sprechen, aber ich kann ja auch anders sprechen. Und warum sollte das andere nicht dann für mich womöglich auch geeigneter sein als das übliche, ich kann nichts, ich bin nichts, ich werde auch nie was sein. Und da wird es aber eben wirklich spannend, weil solange wir Sachen für normal halten, halten wir sie auch für unveränderbar. Und wenn wir glauben, es ist normal, dass jeder so mit sich spricht, na, dann haben wir gar nicht, kommen wir gar nicht auf die Idee, dass sich daran vielleicht was verändern lässt.
Ja, das erinnert mich jetzt wieder so ein bisschen an das, was du vorhin gesagt hast, mit dieser Angst oder mit dieser Gefahr, mit der lauernden Gefahr, die irgendwie in weiten Teilen so der Gesellschaft bei den Menschen
ist immer da.
Spürbar ist so dieses Bedürfnis, irgendwie sich zu schützen, eben weil da Gefahr ist.
Genau.
Das ist eben so normal, dass es eben für alle normal ist. Also
genau.
Es fühlt sich so normal an und
Und das kann man hochrechnen, Raphael. Ne? Man kann sich ja fragen, warum gibt es denn eigentlich immer Krieg? Und ich weiß, der Sprung ist jetzt wirklich riesengroß, aber trotzdem, warum kann man denn nicht nachhaltig friedlich mit jemandem zusammenleben? Und meine sehr grobe Antwort ist, na, wie soll ich nachhaltig mit jemandem friedlich zusammenleben, wenn ich eigentlich gewahr bin, dass der mir das Messer in den Rücken sticht, sobald ich mich abwende? Das kann nicht funktionieren. Wenn ich diese Idee unterlegt habe, dass der andere potenziell gefährlich ist, dann werde ich nie nachhaltig friedlich leben können, sondern werde immer das Bedürfnis haben, aber doch noch so ein bisschen Absicherungsmechanismen aufrechterhalten zu wollen, aus Sicherheitsgründen.
Und es ist ja mehr als eine Idee, oder?
Na, es ist absolut. Unsere Welt ist ja traumatisiert bis über die Ohren. Also von daher ist das in der Tat mehr als eine Idee. Und viele Menschen sind in der Tat gefährlich. Absolut.
Ich meine auch damit, dass es nicht nur die Idee ist, die wir da mal haben, weil tatsächlich ist es doch so, also so empfinde ich es, musst du nochmal sagen, wie du das siehst. Ich denke, die meisten Menschen sind sich gar nicht gewahr darüber, dass sie in so einem Gefahrenmodus leben und
Stimmt, hat keiner eine Ahnung. Sehe ich auch so, ja.
mit der Angst eigentlich unterwegs sind und reagieren. Das heißt, da ist es noch nicht mal die Idee, sondern es ist ja irgendwo, sitzt ja irgendwo anders.
Ja, also genau genommen, ja, du hast recht. Und es ist ein wichtiger Hinweis von dir. Es sitzt tatsächlich woanders und es sitzt im Körper. Und deshalb ist es auch so mächtig. Es sitzt tatsächlich, also Trauma sitzt nicht im Verstand. Trauma sitzt im Körper und da sitzt es sowohl im autonomen Nervensystem als auch in den Organen. Und deshalb, wenn man sich, ich mache dieses Größenverhältnis, also du kennst es aus dem Buch und sicherlich auch schon aus anderen Zusammenhängen, aber für die Leute, die uns jetzt zuhören und es noch nicht kennen, finde ich das wirklich eine wichtige Information, weil wir definieren uns ja sehr stark über unseren Verstand. Und deine klugen Beiträge in deinen Podcasts hätten ja eigentlich das Potenzial zu revolutionieren. Tun sie nur deshalb nicht, weil der Verstand, an den du auch adressierst und ich auch, weil was anderes haben wir ja nicht in der Sprache, dieser Verstand hat die Größe einer Gemüseerbse und da, wo das Trauma hockt, das hat die Größe eines Fußballfeldes und das ist mathematisch berechnet. Man kann das auch in Bits und Bytes, die vergesse ich nur immer, aber es ist jedenfalls ein realistisches Größenverhältnis Erbse zu Fußballfeld. Das heißt, wenn ich gelernt habe, dass andere Menschen gefährlich sind und du guckst mich jetzt irgendwie schräg an, dann ist mein Verstand, der sagt vielleicht, ach, der Raphael, der eigentlich wird der mir doch wahrscheinlich wohl nichts tun, aber mein Nervensystem tobt ganz andere Signale und da hat die Erbse keine Chance, wenn das Fußballfeld sich erhebt. Ne?
Das hat ja sowas wirklich von wie ferngesteuert sein.
Ja, das hat es tatsächlich. Und wenn du mit Menschen mal zu tun hast, was eigentlich jeder, der irgendeine Art von Beziehung führt, hat, wenn man sich anbrüllt im Streit, das ist ferngesteuert. Da ist keinerlei Ansprache möglich. Da ist auch kein Stoppen mehr möglich, sondern da wird ein meistens recht heftiges Programm abgezogen, das erst bis zum Ende kommen muss. Und dann beruhigt sich vielleicht der Körper, das System wieder ein bisschen. Und dann fällt einem ein, eigentlich wollte ich das ja anders sagen. Eigentlich wollte ich mich ja so nicht mehr verhalten. Das ist wie ferngesteuert, du hast absolut recht. Und ich finde es wichtig, das zu wissen, weil das eben nicht normal ist und weil das, was da fernsteuert, das ist unser Nervensystem und das steuert uns die ganze Zeit fern, nur auch in guten Sachen. Also wir atmen, ist auch ferngesteuert. Ich denke nicht nach, wie ich atme, das passiert von alleine. Und meine Leber entgiftet jetzt gerade, da kann ich auch nichts für, das tut die auch von allein. Und das sind so die Sachen, da bin ich ja sehr froh über die Fernsteuerung. Nur gilt das eben auch für Verhaltensweisen, Gefühle, Gedanken, Handlungen, die ich in meiner Prägezeit erlernt, im Körper physisch verschaltet habe, wie eine Software, und die jetzt bei bestimmten Auslösereizen anspringt. Und dann bin ich auf meiner Fernsteuerung, und zwar auch emotional.
Ja, da sind wir jetzt so wieder auch, merke ich gerade bei diesem Begriff der Freiheit. Also wenn wir ferngesteuert sind, dann sind wir eher nicht so frei.
Nee, genau. Und merken es aber womöglich gar nicht. Und das lässt sich dann ja noch so framen. Ich werde doch wohl die Freiheit haben, hier mal rumzubrüllen. Ja, man kann sich alles rationalisieren. Frage ist eben immer nur, wie gut geht's einem dabei? Wie groß ist der Leidensdruck?
Wie kann ich denn eigentlich dieses Ferngesteuertsein besser kennenlernen?
Also, wenn du dir so vergegenwärtigst, wie die letzte Woche im Geschäft und in der Beziehung war, dann lernst du eigentlich schon ganz viel über dich. So, oder wie es auf der Arbeit läuft, oder wie es mit den Freunden läuft, oder so. Das, und man kann natürlich auch andere, ich war meine Kollegin Dami Schaaf, und da bin ich ganz auf ihrer Seite, ist eine große Freundin, so die Freunde zu fragen, sag mal, was denkst du so über mich? Weil sie der Meinung ist, und auch die teile ich, dass Freunde oft uns realistischer sehen, als wir uns selbst sehen. Also da lässt sich was holen.
Ja, okay. Dann wären wir ja auch schon wieder so auf der Beziehungsebene und sich auf andere auch einstellen können und da mal offen für zu werden.
Wir sind fast immer auf der Beziehungsebene. Ja. Das ist eigentlich völlig egal, ob wir arbeiten gehen oder im Garten sind oder im Urlaub sind. Also solange wir uns nicht auf irgendein Werk zurückgezogen haben, sind wir immer auf der Beziehungsebene.
Ja. Und das ist sehr interessant. Für mich ist es auch wirklich so oder war es und ist immer noch wie so ein Lernprozess. Also es gab auch eine Phase in meinem Leben, da war ich mehr auf dem Berg, weil und das war für mich so absolut richtig, ne? Also es hat sich so richtig angefühlt und ich dachte auch wirklich, ich brauche auch niemand und ich will auch niemand.
Ja.
Das ist mir erst so auch in den, ja, wurde mir auch erst so in den letzten 7, 8 Jahren so mehr und mehr bewusst halt, dass das eine Vermeidungsstruktur auch ist, wenn man so
will. Also es kann jedenfalls eine sein, eine Vermeidungsstruktur, ne? Und ich bin, also ich glaube, der Berg kann durchaus sehr sinnvoll sein, wenn man nämlich so erschöpft ist, dass man dringend Kapazitäten sammeln muss. Und Kapazitäten kann man ja nicht in dem Umfeld sammeln, in dem man sie verloren hat. Das heißt, der Berg für eine gewisse Zeit, von mir aus auch für 7 Jahre, kann durchaus gut sein. Und dann ist die Preisfrage, was mache ich mit den Kapazitäten, die ich jetzt auf dem Berg bekommen habe? Erkenne ich, dass der Berg wirklich mein natürliches Habitat ist und ich kurz vor der Transzendenz bin und ich also wirklich keine anderen Leute brauche, sondern übermorgen in die Feinstofflichkeit eingegangen sein werde? Oder erkenne ich, dass es hier zwar sicher ist auf dem Berg für mich, dass mir aber doch irgendwie so ein bisschen Austausch und Interaktion auch ganz zu Pass käme? Und dann könnte man die gewonnenen Kapazitäten dazu nutzen, sich eine Beziehungsgestaltung auszudenken, in der es vielleicht erfreulicher ist und weniger schmerzhaft und anstrengend.
Ja, okay, also so, du sagst, wenn ich meine Fernsteuerung oder meine Unfreiheit oder wenn man sagen will, die Identifikationen, wenn ich die kennenlernen will, dann macht es Sinn, mal zu schauen, wie mein Job gerade läuft, wie was ich so letzte Woche erlebt habe und so weiter. Genau. Also so ganz praktisch, das hat so jetzt erstmal gar nichts.
Ja, also ich bin eine große Freundin von Pragmatismus. Und man kann sich wirklich fragen, so in meinem ganz normalen Alltag, was daran gefällt mir nicht. Also du kannst dich zum Beispiel fragen, wie oft die Mama weg ist von deiner Tochter und wie oft du abends den Tröster geben musst. Und dann kannst du sagen, das ist okay, damit komme ich gut zurecht. Oder mir wäre es ganz recht, wenn ich das nur einmal in der Woche machen muss und nicht dreimal in der Woche zum Beispiel. Also sich wirklich fragen, so was an meinem Tag finde ich eigentlich richtig gut und was ist okay und was gefällt mir überhaupt nicht. So eine Bestandsaufnahme. Ich finde, da lässt sich schon ganz gut was erkennen.
Ja, und was lässt sich erkennen?
Na, wie zufrieden du bist, lässt sich zum Beispiel erkennen. Na, also du kriegst einen, wenn du ein Benzintank wärst, dann wüsstest du, wo jetzt die Nadel steht. Also musst du dringend tanken oder bist du voll getankt und kannst noch ganz lange weiterfahren? Du kriegst eine Bestandsaufnahme. Und je nachdem, ob du diese Bestandsaufnahme so deckungsgleich findest mit deiner Wunschvorstellung von dir, machst du genauso weiter, weil dann läuft ja alles ganz großartig. Oder du schaust, liegt es eigentlich an mir, dass ich da nicht so richtig zufrieden bin? Oder liegt das an den anderen, dass ich nicht so richtig zufrieden bin? Weil das ist ja auch so ein großer Irrtum, dass man immer davon ausgeht, na, das muss irgendwie an mir liegen, wenn ich nicht so richtig zufrieden bin. Aber das stimmt überhaupt nicht.
Ja, das kann ja auch ein Teil der Fernsteuerung sein, ne? Dass man alles auf sich bezieht und sich zuerst immer ins Gericht nimmt, bevor man überhaupt mal dran nachdenkt, dass man vielleicht selbst ganz okay ist in der Situation.
Ganz genau, ganz genau. Und da kommt dann eben so eine Spiritualität, die nicht in ihrer Gänze gelebt wird, sondern wo man sich so ein paar Sachen rauspickt und die dann irgendwie zermatscht im persönlichen Eintopf. Da wird dann so rausgenommen, na, bleib mal bei dir und richte es erst in dir. Und wenn du es in dir gerichtet hast und wenn du in dir fertig geworden bist, dann kannst du in die Gesellschaft gehen. Und es klappt nicht bei Bindungstrauma. Es klappt einfach nicht. Und überhaupt so solange man noch in dieser Welt unterwegs ist, klappt es nie, weil hier ist alles auf Beziehung angelegt. So, das heißt, es kann also durchaus sein, dass es ganz wichtig ist, nicht erstmal bei mir zu gucken, wenn mein Chef mich dreimal täglich anraunt, sondern in Erwägung zu ziehen, den Job zu wechseln, dass ich keinen Chef habe, der mich dreimal anraunt. Oder wenn mein Partner auf dem Sofa mich jeden Abend, ich weiß nicht, demütigt, dann muss ich nicht erst ein Chakra-Clearing für mich machen, sondern dann muss ich einen Partner haben, der aufhört, mich zu demütigen. Also es ist jetzt sehr überspitzt ausgedrückt, das ist mir auch klar, aber vom Prinzip her ist es halt so, es ist nicht immer richtig zu gucken, was mache ich falsch. Es ist genauso gut richtig zu schauen, in was für einem Umfeld bin ich hier und gefällt mir das.
Und da wären wir vielleicht schon beim weiteren bei einer weiteren spannenden Frage, wie machen wir das eigentlich, dass wir in solch einem Umfeld landen und wahrscheinlich immer wieder und immer wieder und immer wieder ähnliche Erfahrungen machen? Liebe Satya, ich würde gerne da mit dir weitersprechen, wenn du das magst, zu einem anderen Zeitpunkt, weil wir sind jetzt am Ende schon angekommen von dieser Podcast-Folge. Die Zeit ging sehr schnell vorbei. Ja. Okay.
Okay.
Vielen Dank. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für die vielen interessanten Themen.
Ja, das gebe ich zurück, Raphael. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.